Es braucht dazu einen Mangel in der Erfüllung der Urbedürfnisse eines Menschen. Gar nicht mal Essen und Trinken, sondern überwiegend ein Mangel in der Erfüllung der emotionalen Bedürfnisse von gehalten werden, getröstet werden, gesehen werden in meiner kindlichen Bedürftigkeit. Das ist auch der Grund, warum es sehr viele narzisstische Menschen gibt in den älteren Generationen. Ich bin selbst Jahrgang 65. Alle die, die in meinen Jahrgängen geboren sind, kurz davor, haben oft nicht so eine gute Grundnahrung erfahren und haben tatsächlich auch ausgeprägte narzisstische Züge entwickelt. Der zweite Strang, aus dem der Narzissmus entsteht, ist die Überbehütung. Also, das klassische Beispiel ist eine alleinerziehende Mama, die es recht schwer im Leben hat und die hat nur diesen einen kleinen Sohn.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen,
Cesar Trautmann und wir haben heute Dr. Britta Papay bei uns am Mikrofon. Der Name ist irgendwie schon mal total cool, finde ich. Wir sind ein bisschen aufgeregt.
Ja.
Weil es echt
das Thema wartet seit 2 Jahren auf uns gefühlt.
Mindestens. Genau. Und ich habe gestern mich da ein bisschen reingefühlt und ein bisschen was gehört schon von dir, Britta.
Ich auch, tue ich übrigens sonst nie, aber das Thema hat mich irgendwie gezogen.
Genau, und ich kann nur sagen, mir wurde eigentlich ziemlich übel so zwischendurch. Und wer einem dann so selber innerlich durchs Programm läuft, mich selbst natürlich eingeschlossen. Also wir freuen uns total, weil du bist die ganz große Profifrau zum Thema Narzissmus.
Herzlich willkommen.
Ja, danke. Herzlich da bin willkommen. Ich gespannt, ob dieser ganzen Vorschusslorbeeren. Wir werden ja gleich mal sehen. Ich musste gerade herzlich lachen, weil wir sind alle Narzissten.
Ja, das ist das Schöne, ne?
Ja.
Oder das Beruhigende auch.
Ich habe das Gefühl, wenn man das mit einem Strahlen im Lächeln sagt, also genau, mit einem so im Gesicht sagt, ja, dann ist es völlig in Ordnung.
Ja. Ja, wir sind alle Narzissten und das ist schön. Und dann gibt es noch Ausprägungen, die weniger schön sind, aber die schauen wir uns ja dann nochmal an.
Warum ist denn das so negativ konnotiert eigentlich? Weil wenn ich sage, der oder die ist ein Narzisst?
Das war es ja schon immer, schlimm, ne? Alleine schon aufgrund der Geschichte, der Sage von Ovid mit Narziss, der sich so sehr spiegelte und immer näher ranging an sein Bild und konnte sich gar nicht satt sehen an seinem eigenen wundervollen Bild und dann ins Wasser fiel und ertrank.
Mhm.
Und deswegen ist Narzissmus schon immer negativ konnotiert und dann kamen die ganzen Psychoanalytiker, Freud und all die anderen noch hinterher. Narzissmus ist Hysterie, er wurde auch immer nur den Frauen zugeschrieben.
Interessant.
Es gab Entwicklungen, die lange Zeit Narzissmus als etwas Krankhaftes, Psychiatrisches eigentlich definiert haben. Und es gibt ja auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung im ICD-10, ja, so eine Latte an
Eigenschaften. Die Tabelle habe ich mir gestern Abend noch reingefahren.
Genau, es gilt als Persönlichkeitsstörung und somit als Krankheit. Dass es aber in Wirklichkeit eine urnatürliche menschliche Eigenschaft ist und eine ganz wichtige Entwicklungsstufe zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen und dazu auch noch eine einfach gute Charakter- oder sagen wir mal Persönlichkeitsanteil auch ist, das wird oft so ein bisschen vergessen oder ist nicht gewusst einfach.
Und ja, dann, also ich bin sehr gespannt und sehr dankbar jetzt schon, dass du hier bist.
Ja. Genau, das mache ich richtig einzuordnen, ja. Finde ich, glaube ich, besonders
ja,
schön.
Ja, und dann kommt das, die narzisstische Gesellschaft, in der wir leben und da kommen wir schon wieder ins Negative. Wie oft hört man, oh, mein Chef ist so ein Narzisst oder oh, meine Mutter, sondern meine beste Frau, wer auch immer.
Immer gleichgesetzt mit Egoist.
Mit Egoist, Egomane, das ist ein Schimpfwort. Und das, was ich mache und weshalb ich durch die Gegend laufe mit diesem Thema, ist enttabuisieren und entmythisieren und die Fahnen für den guten Narzissmus hochhalten. Und gleichzeitig aufklären, wann ist er destruktiv, wann müssen wir uns schützen, wann müssen wir gucken und uns eventuell auch Hilfe holen.
Also Cesar und ich, wir haben ja gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir beide den Co-Narzissten mindestens in uns tragen. Wo ist denn da die, also zwischen gut und schlecht, wo unterscheidet man da? Und
Also ich teile das immer in 4 Stufen auf. Das ist jetzt meine eigene. Das hat, glaube ich, noch kein irgendwie Psychiater oder Therapeut oder irgendein großer Gelehrter gesagt. Aber ich sehe immer bei Narzissmus 4 Stufen. Das eine ist dieser Persönlichkeitsanteil, den jeder in uns hat. Ich finde mich toll.
Ja? Das ist eigentlich erstmal grundsätzlich gut.
Unsere Teenager-Kinder, die uns wahnsinnig auf den Keks gehen, weil sie ihre hochnarzisstische Phase leben müssen, entwickeln sich einfach dadurch und können sich dadurch abnabeln. Ja? Also Narzissmus ist ein Persönlichkeitsanteil, einer von vielen. Mhm. Punkt. Also super.
Darf ich einmal noch kurz dazwischen grätschen? Gibt es so eine narzisstische Phase auch noch früher? Also mit 2 Jahren?
Ja, die fängt an, die entwickelt sich mit dem Trotz.
Also, weil dann merken sie ja zum ersten Mal, ich mache nicht alles, was meine Mutter oder was mein Vater sagt.
Das ist schon, da kommen wir später bestimmt auch nochmal darüber dazu. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade ansprichst. Das Kind beginnt, sich autonom zu entwickeln und sich abnabeln von der Mutter und zu begreifen, dass es nicht die Mutter ist, im Alter von ungefähr 2. Das erste Aufstampfen mit den Füßen im Supermarkt, ich schmeiß mich hin, ich will das Kinderschokoei, da kann man als Mutter nur, Mütter hört zu, jubeln und eurem Kind applaudieren, weil das ist das erste Mal, Kind erkennt, ich. Ich bin ein von dir getrenntes Wesen.
Ich habe eine andere Meinung.
Ja, und das ist ganz wichtig für die Entwicklung des Kindes. Da kommt zum ersten Mal Zorn und Wut und das gehört alles genau auch dazu. Das ist die erste Stufe, die erste Phase. Aber ich würde das hier noch nicht Narzissmus nennen, weil das ist einfach nur die erste Abnabelung. Ich gehe aus der Symbiose mit Mama in die Autonomie. Und dazu gehört der Widerstand. In der Pubertät ist das anders, weil da geht es ja wirklich nur um ich.
Identität, ja? Also auch
genau,
mehr.
Genau, Identitätsentwicklung, Autonomieentwicklung, das ist alles total zu begrüßen. Ja? Das ist diese große Kategorie von gutem Narzissmus. Ja?
Da können wir nachher trotzdem nochmal reingehen, weil, ich mache jetzt einen kleinen Bogen, ich eine Freundin getroffen habe im Park mit den Hunden und die sagte, sie hört so wahnsinnig gerne und wir haben sie wirklich an der Angel mit gefühlsecht. Sie hätte jetzt nur echt Probleme gehabt in der Folge mit Maria Sanchez, weil die ja sagt, man soll alles sozusagen laufen lassen. Sagt sie wahrscheinlich nicht wirklich, aber ihr würde das ein bisschen fehlen, da auch Grenzen, dann wo gebe ich Kindern Grenzen?
Gottes Willen, laufen lassen, bloß nicht.
Ich glaube, du bist da nämlich tatsächlich auch ein bisschen anders.
Nein, das bedeutet nicht, keine Grenzen setzen. Naja,
ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen alles darf sein und dann aber auch zu sagen, okay, stopp, hier ist es einfach auch eine Grenze. Ja,
also, dann machen wir einfach ein paar Beispiele.
Also frechen, narzisstischen Jugendlichen, die können wir angucken, sagen, ja, gehört zu deiner Entwicklungsphase, aber hier wird die Spülmaschine ausgeräumt, die Wäsche aufgehängt und du machst auch übrigens auch deine Hausaufgaben. Ja. Aber das eine ist vom anderen definitiv zu unterscheiden.
Genau, und ich bin mir auch sicher, dass Maria Sanchez das nicht meint, wie es dann da angekommen ist.
Ich habe das auch nicht so verstanden, ehrlich gesagt. Ich verstehe das auch als, die Wut darf erstmal sein.
Genau. Ja,
wenn der Wut erstmal auch Raum geben und dann trotzdem auch, okay, jetzt wird es destruktiv und dann ist ein Punkt und ich glaube,
da werden wir vielleicht nochmal auch drauf zurückkommen, wenn wir gucken, wie entsteht Narzissmus überhaupt und was bedeutet das in der Entwicklungspsychologie und was bedeutet das in der Erziehung von Kindern in der heutigen Zeit. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt.
Ja, also die erste Stufe. Genau, nochmal vielleicht.
Die zweite Stufe ist der Erwachsene, der so ein bisschen grandios unterwegs ist, sich ganz toll findet, oft zu finden bei Männern tatsächlich, die anderen dann so ein bisschen auf den Keks gehen. Ne? Also der kommt immer, oder die
Lebensfreude.
Gibt es auch bei Frauen. Ja, aber auch so, hier komme ich, das ist so ein bisschen egoistisch, ein bisschen egozentrisch, so ein bisschen macht mal Platz, hier komme ich. Ein bisschen rücksichtslos, geht anderen auf die Nerven. Punkt. Man kann sich gut von ihm abgrenzen oder von ihr. Also bitte Achtung, wenn ich ihm sage, meine ich immer auch er, sie, es, weil ich schaffe es nicht zu gendern. Tut mir leid, das kriege ich nicht vernünftig hin. Also so. Die dritte Stufe ist die der narzisstischen Persönlichkeit, die andere schon abwertet. Also der nicht nur sich selbst toll findet, sondern der auch immer die anderen blöd findet.
Um hier, sich selbst toll zu
um
finden.
Um sich selbst. Der sich selbst aufwertet, indem er die anderen abwertet, geringschätzt. Wir sind noch nicht im richtig toxischen Bereich, sondern so in dem, ja, die anderen sind halt alle doof irgendwie. Ne? Ich kann es besser, ich weiß es besser. Die haben eine Anspruchshaltung, mir steht doch natürlich das zu. Und selbstverständlich, wenn ich komme, hat mir hier der beste Tisch im Restaurant zuzustehen und so weiter. Das ist der klassische männliche Narzisst, von dem man heute sagt, ja, der, ich sage jetzt mal, der Vorstandsvorsitzende von Pünktchen, Pünktchen irgendwas, der Chef der Deutschen Bank, diese großen Männer, die auf der Bühne stehen, so. Die haben eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur, da kommt oft noch eine histrionische dazu, so nur so darstellen, zeigen, wer ich bin. Da haben andere schon ein Stück weit drunter zu leiden. Partner, Arbeitskollegen und so weiter. Das ist
Stufe 3.
Die dritte Stufe ist die, die man am häufigsten antrifft, wenn Menschen kommen, auch zu mir in die Praxis und sagen, ich habe echt ein Problem mit meinem Mann, mit meinem Chef, mit meiner Frau. Immer ist er oder sie wichtiger, ich werde da immer links liegen gelassen. Und dann sind wir in der vierten Stufe des Narzissmus, das ist der toxische Narzissmus, das ist Selbsterhöhung von mir selbst bei gleichzeitig Zerstörung und Zerstörung der anderen. Mhm. Erniedrigen tut die Stufe 3 auch schon. Mhm. Stufe 4 zerstört. Und das ist, wenn wir über ICD-10-Katalogisierung sprechen, über diese ganzen Kriterien, Selbsterhöhung, ich bin der Wichtigste, die anderen sind alle blöd, ja, kommt noch dazu eine Störung in der gesamten Affektivität, in der Art und Weise, wie ich mit Menschen in Kontakt trete, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Beziehungen betrachte. Und hier geht es darum, ich erhöhe mich selbst, nur indem ich andere fertig mache. Das ist Stufe 4. Das ist der zerstörerische, toxische Narzissmus, über den der Dr. Pablo Hagemeyer ganz viel spricht, der auch in der Folge vor mir gesprochen hat bei Lisas Paschet. Der ist Psychiater, der ist Gerichtsgutachter, der hat mit diesen Fällen extrem viel zu tun. Und in seiner Arbeit, auch in seinen Büchern, geht es ganz viel darum. Ich habe damit weniger zu tun. Auch, aber
vielleicht eher,
etwas weniger.
Weil der andere öfter vertreten ist, also Gesellschafts...
Stufe 2 und 3, das sind die, die begegnen wir überall, ja, andauernd. Das ist, die Ursachen erklären wir dann gleich noch. Aber diese wirklich zerstörerischen, toxischen Narzissten, die die Frauen vor Gericht zerren und ihnen die Kinder wegnehmen, die Sorgerechtsstreitigkeiten bis zum Abwinken durchziehen, die richtig Menschen kaputt machen, das ist 1% der Bevölkerung höchstens. Also allerhöchstens. Ja. Die andere Gruppe, da sind wir schon bei 8-10%. Das sind Studien. Ne? Ich habe das gelesen in einem, ich glaube sogar bei Pablo in einem der Bücher oder in irgendeinem der klugen Bücher von denen, die auch forschen darüber. Diese gibt es viel, Stufe 2 und 3. Davon ist die Welt da draußen voll. Und wenn die Menschen anfangen zu verstehen und zu hören, was ist denn dieser Narzissmus überhaupt? Was bedeutet denn das eigentlich, wenn ich ein grandioser oder ein Komplementär-Narzisst bin? Und dann anfangen, okay, das kenne ich von irgendwo her, dann können wir hier noch die Tür aufmachen, die Leute von der Straße holen und sagen, wer will, wer hat, wer ist. Und die würden alle reinkommen und sagen, ja, ich auch. Mhm. Ja?
Bevor du hast ein paar Mal das ICD-10 erwähnt, also für alle, die das nicht kennen, International Chart of Diseases heißt es, glaube ich, wo international alle Krankheitsbilder
kodiert sind
und da ist der Narzissmus auch tief verankert.
Unter den Persönlichkeitsstörungen, also in dem Bereich des ICD-10, in dem eben die psychischen Krankheiten und Störungen erfasst sind, sind auch die Persönlichkeitsstörungen erfasst. Dazu gehört zum Beispiel auch die Borderline-Störung, die gehört auch zu den persönlichen
Narzissmus, der die narzisstische Persönlichkeitsstörung, glaube ich, auch mit Teil Symptom sein kann? Oder wie war das genau?
Ja, ja, also Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, haben dann auch oft zusätzlich noch andere dazu. Mhm. Das gilt für fast alle Persönlichkeitsstörungen, die kommen oft in Kombination daher. Labile Persönlichkeit kombiniert mit Narzissmus führt dann zum Teil zu Borderline. Oder Borderline ist kombiniert mit Narzissmus und labiler, affektiv labil und so weiter. Die werden im neuen ICD-11, werden die ganz anders jetzt katalogisiert und ganz, also die werden sozusagen aus den Störungen rausgenommen. Ich finde das tatsächlich auch wichtig, weil wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Persönlichkeitsstörung sprechen? Also eine psychische Erkrankung wie eine Schizophrenie oder eine Depression sind was ganz anderes als eine Persönlichkeitsstörung. Ja. Mhm. Was ist denn eine Störung überhaupt? Gut, hier komme ich noch als Systemikerin dazu und sage, gibt es sowieso alles nicht, weil wir gucken systemisch da ganz anders drauf und so weiter. Aber man verpasst den Menschen ja gleich einen Stempel damit. Mhm. Und das ist so gefährlich. Mhm. Ja, auch zu jemandem zu sagen, du Narzisst, du, dann sage ich erstmal, lies mal ICD-10 und guck, ist das wirklich so? Und selbst wenn, ja, was hilft das, was nützt das? Die gelten nämlich übrigens als nicht heilbar und nicht therapierbar. Insofern, worum reden wir
und
eigentlich?
Das, darüber? Was wir vorhin eingangs sagten oder was du auch so schön sagtest, ist es ja meistens auch der Spiegel von uns selber in dem Moment ein bisschen.
Absolut.
Ja. Absolut. Aber dient es nicht einfach jetzt ganz platt der Schulmedizin, um das irgendwie in irgendeiner Form zu strukturieren und die Medikamente vor allen Dingen entsprechend zu verordnen.
Ja, wobei man kann narzisstische Persönlichkeitsstörungen überhaupt nicht mit Medikamenten therapieren, es sei denn, sie sind kombiniert noch mit anderen psychischen Störungen. Mhm. Ja. Wenn ich dann eine Borderline-Persönlichkeitsstruktur, muss man auch sagen, habe oder wenn ich eine schwere Depression habe oder wenn ich eine Psychose habe, dann kann ich da Medikamente geben. Aber gegen eine narzisstische Persönlichkeitsstörung gibt es Gott sei Dank keine Medikamente. Ich finde das ehrlich gesagt auch ganz gut.
Aber da kommen wir, glaube ich,
wo kämen wir dahin, ja?
Naja, das ist, glaube ich, schon der Versuch auch der Schulmedizin. Die will ich jetzt nicht verteufeln, weil die ja ganz viele tolle Sachen kann. Aber wir sind ja ein großer Freund der Frage, wo kommt's her?
Da gucken wir gleich drauf.
Wo kommt es her?
So, weil kein Mensch wird als Narzisst geboren.
Also, ich möchte mal differenzieren. Ja, kein Mensch wird als Narzisst geboren. Ich gehe auch davon aus, dass jeder Mensch eigentlich mit einer reinen, heilen Seele zur Welt kommt oder zur Welt kommen kann. Mhm. Denn hier müssen wir noch eine Stufe früher ansetzen. Was passiert während der Gestationszeit, also im Mutterleib, während der 9 Monate? Was hat die Mutter in der Schwangerschaft erlebt? Was hat die Mutter vielleicht schon
Stichwort
vorher erlebt?
Stichwort, die Seele fühlt von Anfang an.
Die Seele fühlt von Anfang an. Dann gibt es genetische Themen natürlich. Ich komme ja mit einem Genpaket zur Welt. Das habe ich ja bekommen von meinen Eltern und meinen Vorfahren. Und dann gibt es eine mögliche Prädisposition, da wird noch geforscht. Ich finde da ganz spannend den Ansatz von Thomas Boyce. Das ist ein amerikanischer Entwicklungspsychologe, Kinderarzt, der ist schon Mitte 70. Der hat sein Leben lang versucht herauszufinden, warum wir als Erwachsene so sind, wie wir sind, warum wir so werden. Und der hat Kinder 30 Jahre lang begleitet, eine ganz große Gruppe, zusammen mit Kollegen aus verschiedenen ärztlichen und entwicklungspsychologischen und Sozialforschern, und hat geguckt, was ist denn bei denen so passiert im Laufe des Lebens, aus welchen Familien kommen die, wie haben die sich entwickelt. Und er hat diese wunderbare Theorie entwickelt, hat auch dieses tolle Buch geschrieben, Orchidee oder Löwenzahn. Wir Menschen kommen zur Welt als Orchidee oder als Löwenzahn. Und es gibt nichts dazwischen. Jeder von uns ist eine Orchidee oder ein Löwenzahn. Um einen heute gängigen Begriff zu verwenden, den viele kennen, es gibt die hochsensiblen Menschen, die HSPs, das sind die Orchideen, und es gibt die Löwenzähne. Die Orchideen sind ganz zart, ganz empfindlich, brauchen optimale Bedingungen, um gut gedeihen zu können. Wenn sie die aber bekommen, blühen sie in den allerschönsten Farben und Formen und brauchen dann auch nicht viel. Die brauchen nicht viel Wasser, die brauchen ein bisschen Wärme, ein bisschen Sonne und dann ist gut.
Aber regelmäßig Wasser.
Ja, aber nicht zu viel. Der Löwenzahn, der heißt auf Italienisch, wo ich ja herkomme aus Italien, heißt der Pissacane, Hundepisser. Also da dürfen die Hunde drauf.
Bitte nicht abwerten, pinkeln. Ich wollte heute Nachmittag Kinder mit den Kindern Löwenzahnstempeln machen.
Willst du das rausschneiden? Ich finde diesen Begriff so herrlich, weil es ist wirklich so, am Straßenrand machen die Hunde da drauf und die Autos fahren drüber und der Löwenzahn blüht und blüht und blüht.
Und ehrlich, das ist ein totales Heilkraut.
Auch, genau.
Habe ich in meinem grünen Smoothie. Also nicht den aus dem Park.
Löwenzahnsalat ist fantastisch. Nicht
den italienischen.
Ja, so. So kommen die Menschen zur Welt. Als Orchidee oder als Löwenzahn. Mhm. Er hat dieses Buch geschrieben. Das ist ein Handbuch für Eltern eigentlich.
Wie heißt das Buch?
Orchidee oder Löwenzahn.
Das heißt so, okay.
Von Thomas Boyce. Ich habe noch eine Literaturliste, wenn ihr wollt, können wir die noch irgendwo unterbringen, weil das ist wirklich ein ganz tolles, wundervolles Buch. Und er sagt, wenn die Eltern verstehen, was ihr Kind ist, wissen sie auch, wie sie es zum Blühen bringen können. Mhm. Es gibt weniger Orchideen und es gibt mehr Löwenzähne. Aber es gibt unter den Löwenzähnen mehr, bei denen, wenn es dann wirklich schief läuft, es richtig schief läuft. Ja? Ganz interessant, also das würde jetzt hier zu weit führen, weil das ist wirklich Entwicklungspsychologie, ganz wundervoll, kann ich auch mich ganz rein vertiefen. Aber da ist möglicherweise der erste Samen, ja? Ist eine Orchidee für Narzissmus eher prädisponiert als ein Löwenzahn? Mhm. Ja. Und ich habe die Theorie, und ich möchte auch ein Buch schreiben, ich weiß nur nicht, wann ich dazu komme, ich möchte ein Buch schreiben über Narzissmus und Hochsensibilität. Mhm. Weil hochsensible Menschen ganz oft starke narzisstische Züge haben.
Ist es ein Abwehrmechanismus?
Nein, es ist ein Schutzmechanismus.
Ja, genau, ja.
Also wenn du es im Psychiatrischen und im Freudianischen und Psychotherapeutischen, ja. Aber mit Abwehr ist ja immer sowas Negatives verbunden.
Genau, es wäre wie so.
Wenn ich sage Schutz, dann meine ich, ich kehre es zu etwas Gutem für mich. Mhm. Meine Tochter hat einen Satz gesagt, der hat mich wirklich umgehauen. Also ich habe zwei hochsensible Töchter. Meine Tochter sagte, Mama, natürlich muss ein hochsensibler Mensch narzisstisch sein, weil sonst werden wir überrannt. Mhm. Sonst können wir nicht überleben. Und damit beschäftige ich mich schon lange mit diesem Thema, weil ich das tatsächlich immer mehr feststelle. Und ich arbeite viel mit hochsensiblen Patienten oder Klienten, weil ich es ja selbst bin und es im Leben echt nicht leicht hatte. Und merke so, was für eine Gabe das aber auch sein kann. Und diese Menschen haben aber alle recht ausgeprägte narzisstische Züge.
Also ich komme noch mal so ein bisschen von der Seite, weil jetzt habe ich die ganze Zeit so dieses Bild von der Lilie.
Orchidee,
Entschuldigung. Achso, siehst du, ich war jetzt bei einer Lilie. Ist auch interessant. Orchidee.
Kommen wir nicht aus derselben Familie?
Ja.
Wir haben auf jeden Fall beide was sehr... Naja, erzähl mal.
Also es geht auf jeden Fall darum, dass es ein dünner Ast quasi. Okay, das Wurzelwerk ist aber doch relativ stark, weil da bin ich bei der Lilie hängen geblieben, das ist jetzt mein Fehler. Aber es geht um die Blüte nachher. Oder was ich super wichtig finde bei Hochsensiblen, vielleicht mal so rum, ist eben, dass sie Erdung haben. Das, was der Löwenzahn ja ganz automatisch hat. Oder da ist die Frage drin, wie komme ich als Hochsensibler an möglichst viel Erdung? So.
Also der Hochsensible ist eher... Der fliegt eher, ne? Der neigt eher dazu, wegzufliegen.
Ja.
Der bewegt sich in diesen höheren Sphären von sehr viel Fühlen. Mhm. Und hochsensible Menschen haben oft psychosomatische Störungen. Die neigen oft zu Depressionen oder zu depressiven Charakterstrukturen ein bisschen, auch es ist tatsächlich ein bisschen strukturell. Und die brauchen ganz viel Erdung und die muss man sich erobern. Genau. Die muss man lernen. Auch das sagte meine Tochter heute Morgen, sagte Mama, ich bin aber erst 21. Mhm. Diese Resilienz, die du jetzt schon entwickelt hast über Blut, Schweiß und Tränen, die habe ich noch nicht. Mich pustet immer noch alles um.
Ja, aber traurig.
Und das ist tatsächlich dieses Wichtige, ne? Der Löwenzahn hat diese wunderbaren Wurzeln und dabei aber auch diese herrlichen Blätter und diese kräftige gelbe Blume und dann wird es ja sogar zur Pusteblume, die ja auch wegfliegen kann. Ganz leicht, ja? Und deswegen ist da auch Leichtigkeit, da ist die Erdung, die Verwurzelung, die Robustheit und gleichzeitig aber auch die Leichtigkeit. Die Orchidee muss erstmal diese Wurzeln bilden und dann wird die mehrjährig. Dann blüht die immer wieder.
Die hat ja auch viele Wurzeln. Also manche, die rauskommen aus dem Topf und die sich von außen Wasser holen. Ja. Dann, wenn man einmal den Topf davon runterzieht, dann ist das ein einziges Wurzelwerk. Und der Löwenzahn hat wirklich eine riesige, fette Wurzel. Also das ist eigentlich ganz schönes Bild.
Und ich würde jetzt gerne den Bogen machen.
Ich wollte gerade sagen, demnächst nennen wir uns Botanik echt.
Zu der Entstehung des Narzissmus. Also angenommen, wir haben eine Orchidee und wir haben ein Löwenzahnkind. Was muss jetzt passieren, damit die Narzissten werden? Die Entwicklung des Narzissmus, also der narzisstischen Persönlichkeitsstruktur, passiert im Alter zwischen 0 und 3. Und es braucht dazu einen Mangel in der Erfüllung der Urbedürfnisse eines Menschen. Gar nicht mal Essen und Trinken, sondern überwiegend ein Mangel in der Erfüllung der emotionalen Bedürfnisse von gehalten werden, getröstet werden, gesehen werden in meiner kindlichen Bedürftigkeit. Das ist auch der Grund, warum es sehr viele narzisstische Menschen gibt in den älteren Generationen. Ich bin selbst Jahrgang 65. Alle, die in meinen Jahrgängen geboren sind, kurz danach, kurz davor, haben oft nicht so eine gute Grundnahrung erfahren und haben tatsächlich auch ausgeprägte narzisstische Züge entwickelt. Der zweite Strang, aus dem der Narzissmus entsteht, ist die Überbehütung. Also, das klassische Beispiel ist eine alleinerziehende Mama, die es recht schwer im Leben hat und die hat nur diesen einen kleinen Sohn. Das ist ihr Augenstern, das ist ihr Prinz, das ist der Ersatz für alles andere, was in ihrem Leben nicht da ist, in ihrem eigenen Leben, an Nahrung, gesehen werden, Versorgung.
Körperlicher Nähe.
Das überträgt sie alles auf dieses Kind. Und dieses Kind wächst auf mit diesem Gefühl, etwas Unersetzliches, unfassbar Besonderes, Kostbares zu sein, während das andere Kind, das den Mangel erfahren hat, mit dem Gefühl aufwächst, mich sieht keiner, mich liebt keiner, passiert bei beiden aber exakt das Gleiche. Sie entwickeln das sogenannte falsche Selbst. Das heißt, sie entwickeln kein gesundes Selbstwertgefühl, in dem es sowohl die Grandiosität als auch den Mangel gibt. Jeder von uns ist mal toll und mal nicht toll. Ich habe gute, ich habe schlechte Tage. Es gibt in meinem Leben Dinge, die gelingen und Dinge, die misslingen. Und wenn das gut integriert ist, dann habe ich das, was man in der Therapie, in der Psychotherapie das wahre Selbst nennt. So, ich bin, wie ich bin, ich bin okay, wie ich bin. Wenn aber dieser Mangel da ist oder dieses zu viel, dann muss dieses Kind, um im Leben reüssieren zu können, um überhaupt klarzukommen, sich sozusagen eine Maske aufsetzen und ein falsches Selbst entwickeln. Das ist bei dem Kind, das im Mangel groß geworden ist, dieses, okay, ich muss Ersatzleistung bringen, mich sieht sowieso keiner, ich werde hier nicht geliebt, für das, was ich bin, also muss ich wahnsinnig gut in der Schule werden, ich muss sehr hübsch werden, ich muss sehr erfolgreich werden, all das.
Weil das gibt eine positive Aufmerksamkeit und wird verwechselt mit...
Mit echter Liebe. Mhm. Ja? Das andere Kind sagt, ich bin doch so geil, ich bin doch so toll, sowieso, hier, kommt mal her, alle kamen mir zu dienen, sozusagen. Mhm. Das Ergebnis ist aber exakt das Gleiche. Da sind zwei Menschen, die mit einem falschen Selbst, das ist nicht wertend, dieser Begriff falsches Selbst, das ist nur die Unterscheidung zwischen wahrem Selbst und dieser Maske. Und da ist innerlich eine Trennung, eine Barriere zwischen ich bin ganz toll und ich bin ganz minderwertig. Das fließt nicht. So muss man sich das vorstellen. Ja, wenn ich gesund in meinem Selbstwert bin, dann bin ich im Fluss mit meinen ganzen eigenen Anteilen. In der narzisstischen Persönlichkeitsstruktur ist eine Starre da, die zu unfassbar viel Leid führt. Kommt noch das Thema dann vielleicht später, Essstörungen zum Beispiel haben ganz stark mit narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen zu tun.
Puh, ja. Aber sehr klar.
Das ist der Ursprung, ja so entsteht es. Und wenn das einmal da ist, dann ist das nicht mehr wegzumachen sozusagen. Also wie es dann später transformiert werden kann, ist nochmal ein anderer
Punkt. Ich wollte gerade sagen, mir kam jetzt gerade dieser Satz, ich weiß nicht, ob das ein Buch ist oder irgendwas, aber es gibt diesen Satz, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit.
Für eine glückliche Kindheit, genau. Welcher Psychotherapeut?
Weiß ich jetzt auch nicht, aber das ist ja...
Das ist auf jeden Fall von einem Mann... Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ja, ich bin mit der glücklichen Kindheit ein bisschen vorsichtig. Ich sage, es ist nie zu spät für ein glückliches Leben.
Ja.
Ja, aber ich glaube eben auch, man kann Dinge heilen.
Die Kindheit ist so.
Dinge können nachreifen, Gefühle können auch nachreifen. Ja. Also da haben wir auch schon jetzt sechs Beispiele auch schon im Podcast gehabt.
Weil das, was wir ja dann machen in so einem therapeutischen Prozess, ist ja idealerweise das Nachnähren.
Genau.
Ne? Genau. Das, was
Gott,
nicht
bei Vivian habe ich schon als Baby im Arm gelegen. Ja, aber wundervoll.
Hauptsache, es waren genug da. Ja. Ne? Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es muss nicht die Mutter sein. Es kann auch jemand anderes sein.
Ja, das meine ich mit. Ja?
Wenn ein Baby, ein Kind, also bis drei, in seinen Bedürfnissen gesehen wird, als das, was es ist, ein Kind, das einfach getröstet und gehalten werden muss, weil es sich nicht selbst trösten kann. Ein Kind, also ein Baby, das nicht getröstet wird, hört irgendwann auf zu schreien. Mhm. Aber in dem Moment kriegt es auch schon den ersten Knacks. Mhm. Okay, hier kommt ja sowieso keiner. Ich stamme aus der Generation, des du vielleicht auch, Caesar, alle vier Stunden füttern und dann weglegen. Ja. Wickeln, weglegen, sauber und trocken und satt, sauber, trocken und dann schreien lassen. Wer da keinen Schaden weg hat, weiß ich nicht.
Also unter den Orchideen halt.
Ja,
also genau. Für den Löwenzahn.
Ein paar Löwenzähne haben das ganz gut. Also ja, die haben das eher, die haben das besser überstanden.
Also die können damit etwas besser umgehen vielleicht so.
Definitiv.
Ja.
Definitiv. So entsteht diese narzisstische Struktur. Und die entwickelt sich dann fort und weiter.
Ja? Und jetzt hast du ja vorhin erzählt, es gibt, dass es ins Positive als auch ins Negative geht. Also das, die negativen Seiten, die haben wir jetzt ein bisschen, was ist denn die positive Seite dann einfach der?
Also, jetzt müssen wir wieder gucken, was für eine Persönlichkeitsstruktur habe ich. Bin ich in Stufe 1, 2, 3 oder 4?
Ja.
Wenn wir jetzt von Stufe 4 sprechen, da gibt es nicht sehr viel Positives an dieser
Form sagen,
von
also
Narzissmus.
Na gut, das sehen wir in Russland und
genau,
so
in China und anderswo auch noch.
Würde
und
mich aber tatsächlich auch interessieren,
Nordkorea.
Ob du eine Idee hast, wie man denen begegnen kann. Weil die Welt hat ja keine
da
Idee.
Da gibt es keine Möglichkeit, denen zu begegnen.
Ach so, so kurz.
Und Schmerzen. Da geht eigentlich, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber da geht eigentlich nur platt machen. Aber okay. Also, das Gute an Narzissmus ist, da es ja eine normale Entwicklungsstufe ist. Und hier kommen wir nochmal zurück zu dem anfangs Gesagten, das Kind entwickelt mit zwei ungefähr, ne? Ich bin getrennt von Mama. Hier komme ich. Ja?
Also, sie können ja laufen, also sie können sich irgendwie auch, sie können kommunizieren.
Fortbewegen.
Und dann trauen sie sich ja von der Mutter weg.
Und dann passiert das Wunderbare. Im Idealfall, auch eines meiner Lieblingsthemen, ich darf in die Autonomie gehen und darf trotzdem sicher gebunden sein an Mama. Ja? Ich darf gehen, ich darf im Supermarkt schon mal dieses Regal da hinten erkunden und gucken, was gibt's da so. Und Mama geht nicht weg. Ja? Und ich darf anfangen, mich wie so ein kleiner Luftballon aufzuplustern und immer autonomer, selbstständiger und selbstsicherer zu werden und mich toll finden. Also die Kinder, erinnert ihr euch an eure Kinder, als sie so ihre ersten Bauklotztürme oder der erste Sandkuchen?
Dreh dich mal um ins Spielzimmer, blick da hinten, es ist ziemlich nah dran, die Phase.
Siehst du, ja, da ist dieser Stolz, dieses Ich bin der Größte.
Mhm. Ich habe was geschafft.
Ja, und das bist du auch, ja? So, das ist ein gesunder, wunderbarer, narzisstischer Anteil. Ich finde mich toll, ja?
Guck mal, ich habe die ganze Wand mit meinen Wachsmalstiften angemalt. Genau. Ich finde mich so toll. Ja. Und ich denke,
Genau. Eigentlich ist das, also dieser Gute, dieser Gesunde, wir dürften ihn dann natürlich nicht Narzissmus nennen, weil der ja immer so negativ konnotiert ist. Aber wenn ich von gutem Narzissmus spreche, dann ist das ein Mensch, der sich selbst ziemlich toll findet.
In der späteren Phase, du hast ja gesagt, du würdest es bei den kleinen Kindern jetzt noch nicht notwendigerweise Narzissmus nennen,
nein,
sondern eher Trotz
das ist einfach,
und Autonomie.
Das ist die Entwicklung in Richtung Autonomie.
Ja. Genau, Trotz ist noch...
Das ist die Entwicklung der Autonomie und um die entwickeln zu können, muss ich auch in den Widerstand gehen.
Ja. Ja?
So wie auch die Teenager das müssen, die müssen ein bisschen Mist bauen, weil sie sich rückversichern müssen, dass sie in die Welt rausgehen dürfen und auch wenn sie mal im Supermarkt bei einmal was haben mitgehen lassen, zum Beispiel.
Das habe ich nie gemacht.
Dass die Eltern sie trotzdem lieben. Mhm. Ja?
Also wenn die Polizei anruft, ich habe die immer abgeholt.
Genau. So. Ich hatte das mit meinen tatsächlich nicht, aber es gibt ja viele andere Beispiele.
Ja, das Mädchen. So.
Obwohl, das machen Mädchen auch. Ja, also hier brechen wir mal eine Lanze auf, nur für die Jungs und nicht immer nur die Mädchen, die sind lieb und die...
Nee, die können das auch.
Wenn wir jetzt aber von Narzissten sprechen, dann sprechen wir von jemandem, auch im positiven Sinne, der sich selbst ziemlich toll findet, der sich einzigartig findet und richtig klasse. Und der eine Rampensau ist meinetwegen und der dahergeht und sagt so wie ich bin hier die Queen of Narzissmus, ja? Niemand kann so toll über Narzissmus sprechen wie ich. Und ich spreche auch gerne darüber. Und ich bin ein absolut besonderer, außergewöhnlicher Mensch. Bis dahin ist ja noch alles gut. Mhm. Ja? So, da kommt es aber schon, dass einige sagen, oh, so eine Narzisstin. Oh, das kann man ja gar nicht aushalten. Ja? Und ab und zu sagen meine Kinder auch, ey Mama, komm, lass mal gut sein. Ja? So.
Komm mal runter von der Bühne.
Komm mal runter von der Bühne. Komm mal runter sozusagen von der Bühne. Oder wenn ich dann zu Hause mit ihnen rede, sage ich, Mama, du bist gerade nicht in der Praxis. Red mit uns bitte normal, wie mit Kindern. Ja? So, was steckt dahinter? Natürlich ist man so, weil man vielleicht einen Mangel kompensieren möchte, muss. Der entstanden ist in der Kindheit. Ja? Viele Menschen mit dieser sympathischen, netten, narzisstischen Seite, ich bin toll, die haben das entwickelt in der Kindheit, weil sie sonst keiner beachtet hätte. Ja? Das ist Leistungsstreben, Anerkennungsstreben. Ich möchte dadurch gesehen werden.
Aber auch so ein Charming...
Absolut,
also auch
ja.
Also auf den Pleaser gehen dann dadurch?
Natürlich. Gute Narzissten sind meistens auch charmant und gewinnend. Mhm. Die sind lustig, die sind unterhaltsam, die kannst du irgendwie in den Raum setzen, du kannst sicher sein, die unterhalten deine Gäste. Ist doch wunderbar.
Du bist eigentlich ganz froh, wenn du die auf der Liste hast, ne?
Genau. Mhm. So, also immer ein guter Mix aus Narzissten und Komplementärnarzissten auf der Gästeliste, dann ist der Abend absolut gerettet.
Ich werde meine Gästeliste für nächste Woche nochmal durchgehen.
Ja, sonst komme ich und erheitere hier dir die Veranstaltung. Das sind die guten Seiten des Narzissmus. Und worüber reden wir denn hier überhaupt über Narzissmus? Oder ja, doch, auch, weil das ist auch eine Form von Narzissmus. Man kann auch sagen, ja, aber das ist doch eigentlich ein gesundes Selbstwertgefühl, ein gesunder Menschenverstand, ein gesundes Mit-sich-Sein. Nee, weil bei mir ist es dann, wenn ich eine Weile nicht mehr genug Anerkennung bekomme, dann fange ich an mir zu zweifeln. Mhm. Ja? Also das ist schon da. Ja? Das hat auch der gute Narzisst. Der ruht nicht die ganze Zeit auf seiner Yogamatte und sagt, das mache ich zwar, aber wenn dann nicht mehr oft genug das Telefon klingelt und Klientenanfragen kommen, dann denke ich so, das mit dem funktioniert aber gar nicht so gut. Ja, so. Jetzt meditiere ich hier eigentlich, um ein besserer Mensch zu werden. Es funktioniert nicht. Ja, also brechen wir eine Lanze für diese Art von Narzissmus, der nie zerstörerisch ist, mhm. der nie abwertend ist anderen gegenüber. Mhm. Niemals. Und der, und das ist ein ganz wichtiger Scheidepunkt, der mit echter Empathie auch einhergeht. Weil man sagt immer, der narzisstische Mensch ist nicht empathiefähig. Mhm. Das ist nicht wahr. Das trifft auf Stufe 4 definitiv zu, mhm, da wo wir die komplette narzisstische Störung haben, aber nicht auf Stufe 2 und 3 mhm, und schon gar nicht, wenn der Narzisst ein hochsensibler ist. Mhm. Weil dann verschwimmt da ja in Empathie. Das ist
ja eigentlich ein Gegenteil, ja.
Und um diese Empathie, dieses Verschwimmen in den anderen, dieses Ertrinken in den Gefühlen der anderen nicht zuzulassen, muss der Hochsensible diese narzisstische Abwehr tatsächlich bilden. Davon bin ich ganz überzeugt. Ob es 100% beweisbar ist, weiß ich nicht, aber das ist meine Beobachtung.
Und wenn ich jetzt meinem narzisstischen Anteil, so wie du den eben beschrieben hast, der mich auch schützt, also wenn ich dem näher komme, oder wie kann ich dem näher kommen und mich trotzdem gut fühlen mit weniger Außenwirkung, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Und unterm Strich ist es wieder dieses Oral, ich muss mich selber satt machen, ich muss mir selber sagen, ich bin gut genug, ich finde mich toll, so wie ich bin, so wie ich es mache, auch wenn es andere vielleicht doof finden. Also diese ganzen Sachen.
Und das
Sachen.
Spiegelt dir ideal, ich bin ja ein großer Fan natürlich von Therapie, dass man mhm. sich Hilfe holt. Mhm. Das ist das, was dann ein Therapeut oder ein guter Coach mit dir macht, der dich spiegelt mhm. und dir immer wieder spiegelt, wie toll du bist, wie gut du bist mit all deinen Facetten. Mhm. Ich glaube, ganz wichtig ist als erstes natürlich, dass man anerkennt, dass diese narzisstischen Anteile da sind. Das schaffen viele Leute auch alleine. Ne, man liest mal das ein oder andere Buch, das ist ja heute ein großes Thema. Man unterhält sich mal mit jemandem, man hört Podcasts zum Beispiel wie diesen.
Es
oder
resoniert plötzlich
auch.
In einem.
Und dann macht es so, oh ja, und jetzt? Ich habe heute Morgen mit einer Freundin gesprochen, die sagte, ja, ich habe das alles verstanden. Was mir jetzt aber noch fehlt, ist das zu heilen. Was muss ich denn dafür machen? Mhm. Und da habe ich gesagt, das kannst du alleine nicht. Also dafür braucht es nämlich das, was nämlich gefehlt hat mhm. in der Entwicklung, in der Kindheit, das Nachnähren. Mhm. Und das kann ich später auch alleine, mhm. aber erstmal braucht es jemand, der dich spiegelt und der dir diesen Halt und diese Nahrung gibt. Ja. Das ist, also ich bin überzeugt davon, dass es Therapie braucht dafür. Mhm. Auch nicht ein Leben lang, nicht ewig, aber gezielt in einen Prozess zu gehen, um das anzuschauen. Weil, worum geht es? Es geht darum, dass ich, und das fällt uns Menschen generell schwer, aber narzisstischen Menschen ganz besonders, dass ich akzeptiere und anerkenne, dass ich verwundbar, fehlbar bin, dass ich ein ganz normaler Mensch bin. Ich bin weder minderwertig noch grandios. Ich bin ein Mensch. Erstens ist diese Akzeptanz, ein Teil des Universums zu sein. Also ich bin eigentlich klein, ein kleiner Teil von einem riesigen Ganzen. Ich bin aber nicht alleine, sondern ich bin gehalten von und in einem großen Ganzen. Und ja, ich bin weder Superman noch Wonder Woman. Ich bin ein normaler Mensch. Und diese Normalität, sogar diese Durchschnittlichkeit in uns zu akzeptieren und die lieb zu gewinnen, das ist Heilung. Und das ist aber ein großer Schritt, weil narzisstische Strukturen bedeuten, ich bin ganz, ganz toll oder ich bin eben überhaupt nichts wert. Und ich bin nur dann liebenswert, wenn ich performe, wenn ich perfekt bin, wenn ich schlank bin, wenn ich schön bin, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich viele Freunde habe, wenn ich viele Einladungen bekomme, wenn. Das sind alles Dinge, die aber ausschließlich im Außen stattfinden.
Da ging es den Narzissten in Corona ja richtig gut.
Geht so.
Ja, nee, natürlich nicht. Also da ist ja alles weggebrochen, was irgendwie...
Drama.
Ja.
Ja. Und dieser Prozess, dahin zu kommen, mich anzunehmen als Mit fehlbar meine ich nicht, ich mache Fehler, ja, mir passieren Fehler, ich mache nicht alles richtig, weil können wir ja nicht, ja, ist ja nicht mit Menschen möglich. Und ich bin verwundbar und trotzdem darf ich mich schützen, ja, aber nicht durch einen narzisstischen Panzer von Grandiosität oder Minderwertigkeit, sondern durch ein gesundes Raus in die Welt gehen. Ja? Und das bedeutet, erstmal in den Abgrund zu gucken.
Mhm.
Ja? Die narzisstische Versuchung, im Märchen Schneewittchen kommt die böse Königin ja verkleidet mehrmals als Bauersfrau und verkauft Schneewittchen, die eigentlich schon ganz entspannt ein schönes, bescheidenes Leben, Bescheidenheit gehört nämlich auch dazu, bei den Zwergen führt und die sich sozusagen aus ihrem narzisstischen Selbst schon gerade rettet, kommt die narzisstische Versuchung in Form der Gürtel, des Kammes und des Apfels zurück und sie verfällt jedes Mal wieder. Ja, dem Gürtel, schnall den Gürtel enger, mach dich dünner, mach dich schlanker, mach dich schöner, denn nur so bist du was wert.
Ja? Das passt ja zur heutigen Zeit nicht so.
Und bei Instagram sieht man nichts.
Und dieser Prozess, ja, aus der narzisstischen Versuchung immer wieder zurück und zu sagen, okay, bedeutet das jetzt, dass ich dann ganz alleine bin, wenn ich nicht mehr da rausgehe, jung, schlank, schön, erfolgreich, was bin ich denn dann? Was bleibt denn dann noch übrig? Was macht mich denn aus? Und das ist natürlich eine Menge, weil jeder von uns hat unfassbar viele Facetten, Ressourcen, Dinge, die wundervoll sind, die aber vielleicht von der Person selbst noch nie gesehen wurden, ja, weil ich mich definiere über das Außen, ausschließlich.
Weil ich das so gelernt habe.
Weil ich es so gelernt habe.
Da wieder dieses, ja, auch das zu akzeptieren, ich habe das so gelernt. Ich dachte, das ist richtig so.
Ich kenne eine über meine Töchter, eine Mutter, zwei Töchter im Alter meiner Töchter, ich glaube 21 und 23, die ich ab und zu mal beim Mittagessen in einem bestimmten Restaurant treffe und beobachte. Die Tochter bestellt Nudeln und die Mutter sagt, du nimmst jetzt einen Salat, oder Schatzi? Wir wollen doch schlank sein. Möchte ich am liebsten immer aufstehen und den Teller um die Ohren hauen.
Und was machst du stattdessen?
Bestelle mir einen Teller Nudeln mit Gorgonzola oder Carbonara und ein Glas Wein und meine Töchter auch. Ja? Also wir züchten die Narzissten ran, wir züchten die Persönlichkeitsstörung bei unseren Kindern selbst. Also wir gucken mal zuerst auf uns selbst, ne, als Mütter, Väter, ja, nicht nur Mütter. Und schauen mal, wie wir interagieren und was haben wir für Werte, was geben wir unseren Kindern für Werte mit. Ja. Es ist ganz schwer in der heutigen narzisstischen Gesellschaft, in der es um Selbstoptimierung, um Individualismus geht. Lebe dich aus, sei du selbst, werde was. Das ist eigentlich nur ein Nähren und Pushen von Narzissmus und letztendlich von Selbstzerstörung. Mhm. Ja, dagegen möchte ich etwas anderes setzen. Ja, nämlich dieses, wenn wir unser wahres Selbst finden, das ist wunderschön. Also diese Versöhnung mit uns selbst, mit unserer Zartheit, Weichheit, Verletzlichkeit, das ist fein.
Was waren denn deine schönsten Momente auf dem Weg, dein eigenes Selbst?
Das war, meiner Mutter zu verzeihen, zu verstehen, zu fühlen. Nicht zu verstehen, zu fühlen, was für ein Leid sie selbst erlebt hat, und sie in den Arm nehmen zu können und zu sagen, du bist einfach gut und wunderbar, so wie du bist. Was bedeutet, dass ich auch so wunderbar bin, wie ich bin, und ich darf so sein. Das war einer der wichtigsten Schritte in meinem eigenen Prozess. Und das Ablegen dürfen der Seite, die ich sehr lange gelebt habe. Ich habe ja Jura studiert, ich habe in internationalem Strafverfahrensrecht promoviert, ich habe 15 Jahre hochkarätig in der Wirtschaft gearbeitet und habe mich von einem Burnout zum nächsten gehangelt. Musste dann sehr krank werden, um zu verstehen, dass damit Schluss ist. Und es war nicht klar, ob ich überhaupt je wieder gesund werden kann. Und in dieser Zeit zu erkennen und zu verstehen, dass ich das, was ich bislang gemacht habe und wie ich gelebt habe, nicht mehr möchte. Und dass ich dafür diesen Weg gehen will, den ich jetzt gegangen bin, Therapeutin zu werden, mit anderen das zu teilen, was ich selbst an, für mich erkannt habe. Und damit, glaube ich, auch meine Ehe opfern zu müssen. Weil die Veränderung...
Dein Mann ist da nicht, wollte nicht mitgehen?
Nein, das lag nicht an ihm. Das ist mein, also meine Entwicklung, mein Prozess war so, dass es für mich nicht mehr ging. Und ich habe ihm damit sehr, sehr wehgetan, bin sehr, sehr verletzt und bin gegangen, um anders zu leben.
Und er wollte nicht mitgehen, oder?
Nein, er war so verletzt dadurch, dass ich mich getrennt habe und da gab es auch kein Zurück mehr für ihn und auch keinen Weg. Darüber möchte ich auch eigentlich gar nicht sprechen, weil das will er auch immer nicht und das kann ich auch verstehen. Aber es war sozusagen für mich zu erkennen, dass ich das opfern muss, was nach 30 Jahren ein wirklich sehr großer Schritt war, und lernen, alleine zu sein und diesen Weg jetzt alleine zu gehen und das zu können. Ja, mit mir selbst. Meine Kinder sind jetzt ja auch aus dem Haus.
Wie alt bist du darüber geworden? Also über den, wann hast du so diesen, also ich sag mal, Anwältin ist man ja auch nicht mit 20.
Ich bin sehr krank geworden und habe aufgehört, in der Wirtschaft zu arbeiten, als ich 45 war. Mhm. Und da war ich 20 Jahre in dieser Mühle drin. Jetzt bin ich 56. Ich werde 57 demnächst. Und ich habe mich von meinem Mann getrennt vor 5,5 Jahren. Und seitdem habe ich auch meine Praxis und arbeite auch als Therapeutin und ja, lebe halt eben so ganz, ganz anders. Da ist viel weniger im Außen, viel mehr im Innen und da ist auch viel Aushalten von Momenten des Alleinseins und des einfach gucken, wie komme ich zurecht, wie komme ich klar. Mhm. Das ist nicht immer einfach. Aber es ist ein Weg, den ich nie bereut habe. Und das macht es mir möglich, heute mit diesen Themen zu arbeiten und darüber zu sprechen.
Und du redest wahrscheinlich mit deinen Töchtern auch darüber, ne?
Sehr, sehr viel.
Also weil, ja, und meine sind deine Töchter oder eure gemeinsam?
Sehr viel.
Und die sind die Rolle der Frau oder dieses Wie. Also ich finde es so wahnsinnig wichtig, die eigenen Prozesse zu gehen und sich die eigenen Tiefen anzuschauen. Vor allem auch, wenn man Kinder hat.
Absolut.
Weil das nicht einfach unreflektiert weiterzumachen und damit weiterzugeben, sondern denen auch den Raum zu geben.
Ja, meine Töchter haben das Glück, dass sie beide schon sehr früh wussten, dass sie hochsensibel sind. Ich habe das richtig klar gewusst, erkannt erst, als ich weit über 40 war. Davor hatte ich immer das Gefühl, ich bin falsch und passe nicht in diese Welt. Aber es liegt an mir, ich muss mich anpassen, ich muss kämpfen. Also ich habe da sehr stark meine großen, grandiosen und gleichzeitig minderwertigen narzisstischen Anteile ausgelebt. Aber wirklich voll, die volle Breite, die volle Bandbreite. Und meine Töchter sind mit dem Wissen, dass sie hochsensibel sind, groß geworden, weil das habe ich ihnen sehr früh erklärt. Und die haben auch beide schon ihre therapeutischen Wege zurückgelegt. Mhm. Und meine Tochter meinte, meine Große, die studiert auch Psychologie und ist auch Unternehmerin, und meinte, Mama, lass uns doch einen Podcast machen über Hochsensibilität und Unternehmertum und Frau sein in der heutigen Zeit, meine Generation, deine Generation. Und ich sagte, das ist eine geniale Idee.
Die hatte super sie Idee, gestern. Vielleicht schickst du sie zum Üben zu uns.
Ja, die hatte sie gestern, diese Idee. Und da habe ich gedacht, so, du bist genial, das finde ich super. Mhm. Genau, wir kommen dann zu euch zum Üben.
Ja.
Und ich bin da viel im Dialog mit meinen Töchtern und die sagen auch oft, Mama, dass du Papa verlassen hast, ist einfach total scheiße. Mhm. Also das ist immer noch ein Thema für die beiden und darüber reden wir auch oft und kontrovers. Aber sie haben meine Entscheidung akzeptiert und vor allen Dingen, sie sehen ja, wie zufrieden mich das macht, was ich jetzt tue und wie glücklich ich damit bin und wie echt ich und nah an mir wirklich dran bin jetzt. Mhm. Das war ja Jahrzehnte, den Großteil meines Lebens ja nicht so.
Deswegen, naja, aber ihr ganzes Leben kannten sie es natürlich anders.
Ja.
Deswegen der Shift ist da natürlich nochmal ein großer.
Und deswegen möchte ich so gerne die Menschen einladen, sich zu trauen, sich mit ihren ganzen narzisstischen Anteilen zu versöhnen. Mhm. Denn ja, dann wären wir eine schöne, ich bin davon überzeugt, dass wir eine bessere Gesellschaft wären, alle ein besseres Leben hätten und es mehr Frieden gäbe und mehr Verbundenheit.
Wenn wir uns dessen bewusster wären, weil wir dann auch unseren Mangel also unserem eigenen Mangel näher kommen würden und den nicht versuchen würden, im Außen satt zu machen.
Was nicht geht, es funktioniert nicht. Genau. Wir können nicht satt werden im Außen. Mhm. Ja, das ist so, wie wenn ich Hunger habe und ich laufe durch den Supermarkt, da ist ganz viel Essen, aber ich darf es nur angucken, das macht mich ja nicht satt. Mhm. Ja? Und so ist das, nur dieses zur Schau tragen, die Nabelschau, dieses in der Welt immer im Außen zu sein, das macht uns sogar noch hungriger, weil es führt dazu, dass wir uns die ganze Zeit vergleichen mit anderen. Und Vergleich ist tödlich.
Ja, gut, da können wir noch eine extra Folge drüber machen.
Ja, wir können nie glücklich sein, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Niemals. Weil es wird immer jemanden geben, der mehr hat, besser, schöner, toller, was auch immer. Und das ist ganz, ganz fatal. Ja.
Wollen wir noch einmal eine kleine Kurve machen zu der Erziehung der Kinder heute, weil das echt relevant ist und eine wirklich schwere Aufgabe, finde ich, weil wir ja an vielen Stellen und viele unserer Hörer und Hörerinnen sind ja auch ziemlich bewusst, total belesen, also und da auch, es ist ja immer dieses Ziel, ich möchte es richtig machen.
Ja,
ich möchte auf gar keinen Fall
noch
mal machen.
Eine andere, also noch eine, ich finde die Zeit echt herausfordernd, weil dieses ganze Außen füttert ja den, ich sag mal, den kontraproduktiven Narzissten in uns bis zum geht nicht mehr. Und wir sind damit irgendwie so, ich hatte mein erstes Telefon, da war ich vielleicht, ja, da bin ich irgendwie zur Schule gegangen schon, habe aber eigentlich nie gelernt, wie ich das Ganze eigentlich einsetze. Jetzt soll ich es meinen Kindern beibringen. Also außen, innen.
Ja, überhaupt dieses Thema Grenzen, weil ich ganz häufig das so sehe, dass Kinder eigentlich möglichst keine Grenzen kriegen oder dann ruhig gestellt mit dem iPad. Und auf der anderen Seite eben die Angst der Eltern davor, dass die Kinder irgendeinen Schmerz im Sinne der Frustration erleben mit, hier ist übrigens Stopp. Und das entscheide ich jetzt mal für dich. Auch so diese so 15 Mal hintereinander gefragt, was möchtest du jetzt?
Um Himmels Willen.
So.
Viel weniger fragen, was möchtest du? Viel mehr sagen, wir machen das jetzt so, weil ich weiß, dass es für dich gut ist. Und den Kindern Authentisches auch vorleben. Ja, wir können unserem Kind nicht sagen, häng nicht andauernd am iPad, wenn wir
selber machen.
Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass
das Problem ist nur, wenn wir selber es nicht wahrnehmen bei uns.
Genau. Also wir fangen bei uns selber an, ja, und wenn wir dann uns klar darüber sind, dass wir so gute Vorbilder sind und sein können, dass wir dann auch das den Kindern erklären können, aber es ihnen vor allen Dingen vorleben können. Ich sage immer, nicht so viel reden mit den Kindern, nicht so viel erklären, nicht so viel rechtfertigen. Es gibt heute Abend Spaghetti mit Tomatensauce, Punkt. Es gibt nichts anderes. Es wird gegessen oder es wird nicht gegessen. Da sagte mir letztens eine Klientin, ja, meine Tochter bestellt sich dann eine Pizza. Sage ich, aha, und mit welchem Geld? Ja, mit dem von, keine Ahnung, mit ihrem Taschengeld, mit dem von mir, nein.
Du Britta, meine Freundin sagen, sie kochen abends drei verschiedene Dinge. Eins für ihren Mann, eins für den Sohn und eins für die Tochter.
Ja, dann würde ich sagen, sorry, ihr seid echt selbst schuld. Ich habe mit euch überhaupt kein Mitgefühl und auch kein Mitleid, ja. Also das ist wieder pleasing, ja. Das ist wieder dieses, oh, dann werde ich mehr geliebt, wenn ich es allen recht mache. Steht zu euren Fehlern, zu euren Grenzen, zu euren Werten und setzt sie auch mit einer gewissen Klarheit durch. Denn sonst sind wir wieder, ne, ich erziehe wieder die nächste Generation narzisstischer Menschen und Kinder, die natürlich Schnipp machen und Mutter kocht das, was ich will. Meine ehemalige Schwägerin, die hat abends auch drei Gerichte gekocht. Drei. Eins für sich und ihren Mann und jeweils ein verschiedenes für die Söhne. Da fasse ich mir nur am Kopf und sage, tut mir leid, aber da seid ihr doch alle selber schuld. Und das, was du eben gesagt hast, Cesar, finde ich so wichtig. Wir dürfen unseren Kindern Schmerz zumuten. Nicht nur das aufgeschlagene Knie, sondern auch die Enttäuschung, das Nein, das Aushalten müssen von Grenzen, von Langeweile, von Verboten und von Geboten. Das macht uns nicht zu unglücklichen Menschen. Wir schaden unseren Kindern nicht. Meine Töchter haben zu mir gesagt letztens, ja, wir wurden ja auch erzogen wie zwei kleine Soldaten. Und ich habe gesagt, ja, und das war auch gut so. Ja? Meine Kinder gingen zu festen Zeiten ins Bett und zwar mindestens bis sie 14 waren. Und es gab nur eine Sache zu essen zu Hause. Ich bin sehr preußisch erzogen worden, aber auf eine nicht rigide, also ne, es gab einfach Klarheit. Ja? Und es gab das zu essen und es gab das zu tun. Und das gibt Kindern einen großartigen Halt. Mhm. Das ist Halt, das ist Liebe. Ja? Grenzen setzen bedeutet den Kindern Liebe geben. Weil durch die Grenzen haben sie einen Halt.
Mhm. Mhm.
Sie wissen, wo sie hingehören. Sie wissen, dass sie gebunden sind. Sie wissen, dass sie zugehörig sind. Das wissen sie nicht, wenn sie mit 8 oder 6 das erste Handy, das Tablet bekommen. Mit 10 haben sie schon die EC-Karte oder die Kreditkarte. Und mit 18 reisen sie auf Kosten der Eltern irgendwie auf die Malediven. Weil wir haben es ja. Ja, nee, auch wenn ihr es habt, tut es euren Kindern nicht.
Ja, ist schön.
Flügel und Grenzen, ne? Also auch die Flügel, genau. Aber die hatten wir ja auch. Also, und aber auch die Grenzen. Also.
Wurzeln und Flügel.
Ja, oder
und
so.
Da sind wir wieder bei den Orchideen und den Löwenzähnen. Ja. Alle brauchen Wurzeln.
Ja, und alle müssen sich nach oben entfalten.
Und sowohl die Orchidee als auch der Löwenzahn dürfen fliegen.
Mhm. Schön.
Blühen und fliegen.
Blühen und fliegen, mhm. Genau.
Sehr schön.
Das ist eigentlich, auch wenn ich gefühlt noch 3000 Fragen habe, das Thema irgendwie, ich habe gerade so ein Gefühl von, das ist das nächste, ja, es kommen ja auch so Wellen im Zeitgeist, sag ich mal. Mhm. Da kommt... Das ist ein schönes Thema, was du da hast. Da wirst du dich ordentlich dran abarbeiten können. Wie vielleicht auch. Ein kleiner Shoutout für dich selber. Wie arbeitest du denn eigentlich? Du arbeitest als Therapeutin, habe ich so ein bisschen vernommen. Also nicht mehr in dem juristischen Bereich.
Nein, ich habe eine Praxis für systemische Therapie. Also
in Hamburg, in
Eppendorf. Coaching, Mediation. Also ich bin auch Mediatorin. Ich arbeite sehr viel mit Paaren.
Mhm.
Also ich habe einen meiner Schwerpunkte ist Paartherapie und da leider die Paartherapie auch manchmal in eine Trennungsrichtung geht, mache ich auch Trennungsmediation. Da kommt mir mein juristischer Hintergrund natürlich zugute. Das kann dann gleich in einem, wenn erwünscht, abgewickelt werden. Und ich würde sagen, so in der Arbeit mit Einzelklienten sind meine Schwerpunkte tatsächlich diese ganze Narzissmus-Thematik und Angststörungen. Alle Angstthemen, weil ich selbst seit Jahrzehnten unter Angststörungen leide und da auch einen guten Weg gefunden habe, damit umzugehen und weiß, dass es auch etwas ist, was man nicht auch so eben mal schnipp wegmachen kann, sondern auch das ist aus meiner Sicht ein Teil unserer Persönlichkeitsstruktur. Und da habe ich gute Wege entwickelt, Menschen zu helfen. Und ich habe auch Online-Kurse dazu. Und also ich würde so sagen, so, das sind so meine wichtigsten Standbeine. Und jetzt natürlich die Narzissmus-Workshops.
Was lernt man da?
Vieles von dem, was wir heute besprochen haben, also einmal das Ganze, was ist denn Narzissmus überhaupt, welche Formen von Narzissmus gibt es, wie entsteht Narzissmus, da geht es noch sehr tief in den toxischen Narzissmus.
Der toxische Narzissmus heißt die Erniedrigung, Zerstörung.
Der richtig zerstörerische Narzissmus. Und da geht es dann nochmal in die Therapiemöglichkeiten.
Hatten wir Beispiele eigentlich für dieses wirklich Zerstörerische, was da gemacht, gesagt wird?
Ja, da gibt es diese, das Typische ist dieses, was man das Gaslighting nennt. Das ist sozusagen das Verwirren und Einlullen und Verunsichern des Opfers. Das ist dann die klassische Situation, in der grandiose Narzisst seinem Partner oder seiner Partnerin suggeriert, das habe ich nie gesagt, wieso, was, du hast, nee, ich glaube, du irrst dich, das hast du vollkommen falsch gesehen und nein, ich glaube, du solltest dich mal untersuchen lassen, mit dir stimmt etwas nicht, was, nein, das habe ich nie, das hast du vollkommen falsch gehört und ach so, du legst auf die Meinung anderer mehr Wert als auf meine, ach so, das ist dieses feine, über lange Zeit manipulieren bis hin zur Entstehung von posttraumatischen Belastungsstörungen bei dem Opfer. Das gibt es tatsächlich öfter, als man denkt. Das sind diese ganz dramatischen narzisstischen Beziehungen, bei denen tatsächlich
oft... Spielt da auch körperliche Gewalt eine Rolle?
Nee, seltener.
So. Ist eher die psychische?
Ja, es ist die psychische Gewalt.
Die ist schon bahnbrechend.
Die ist bahnbrechend und die Opfer sind so klein gemacht, so eingelullt, so verunsichert, so traumatisiert, dass sie es gar nicht mehr schaffen zu gehen. Und davon habe ich auch tatsächlich einige Frauen in meiner Praxis. Da gibt es tatsächlich auch außer dem Prozess der eigenen Heilung auch nur die Empfehlung, pack die Koffer, organisiere dir einen guten Fluchtplan und geh. Mhm. Ja, das ist auch Teil des Workshops. Und dann eben auch diese 7 Schritte der Heilung mit dem Schneewittchen-Märchen. Das ist tatsächlich auch nur ein kurzer Workshop, der dauert 2,5 Stunden. Da geht es darum, das einmal alles zu erklären und zu zeigen. Mhm. Und natürlich ist dann die Vertiefungsarbeit, kann keine Gruppenarbeit sein, sondern das ist die Einzelarbeit. Und jetzt versuche ich mal gucken, ob das funktioniert. Ein Online-Termin am 29. Juni. Weil ich bislang nur das in Präsenz gemacht habe. Aber durch die Podcasts erreichen mich jetzt natürlich so viele Anfragen von weiter weg. Und jetzt habe ich gesagt, ich mache mal einen Termin auf für den 29. Juni und mal gucken, wie viele Leute sich dafür dann interessieren. Mhm. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut tatsächlich online machen. Die Einzelarbeit auch natürlich. Ich finde, bin immer ein Freund von auch mal 1:1 sich zu sehen, aber man kann tatsächlich auch ganz viel online machen.
Ja, gerade die Aufklärungsarbeit ist ja also genau wundervoll jetzt durch Corona, dass die auch...
Und ich arbeite viel online mittlerweile.
Genau, also gerade dieser Aufklärungsteil finde ich also Wahnsinn. Ja.
So, aber ich zündel hier schon ein bisschen länger. Möchtest du was ins Feuer geben? Oder möchtest du was, darf irgendwas in die Glut, weil es weg möchte?
Was
oder
weg lassen? Möchte?
Entschuldigung. Oder wir können das auch alles.
Also ich...
Das sind ja wundervolle, wertvolle Sachen, also es muss nichts weg.
Ich denke, dass jeder Mensch, Frau oder Mann, der in einer toxischen, narzisstischen Beziehung lebt, es kann auch mit Eltern sein, es sind nicht immer die Partner, es können auch Chefs sein, Kollegen, die wahrnehmen, dass jemand anderes mich bewusst klein macht, niedermacht, mich in Frage stellt. Da möchte ich gerne ins Feuer geben, dass die Menschen unbedingt für sich sorgen, dass die sich Hilfe und Unterstützung holen, um aus diesen Beziehungen rausgehen zu dürfen, um sich die Erlaubnis zu geben, zu gehen. Um ihrer selbst willen, um ihrer selbst zuliebe.
Ja.
Das darf gerne ins Feuer.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Britta. Dr. Britta Papay.
Sehr gerne. Papay.
Papay.
Papay. Ungarischer, wunderschöner ungarischer Name meines Mannes. Papay.
Lange. Vielen Dank.
Ich danke euch.
Vielen Dank, dass du da bist. Ja, ich habe auch immer noch Wellen an Gänsehaut. Das Schöne ist ja, man hört nur die Stimme. Man sieht den Körper nicht, wie sich im Mikro
vielleicht auch
spannend,
noch mal
wie die
Format.
Tränen rollen. Aber ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ich danke euch, dass ich hier sein durfte und so viel über mein Leib- und Magen- und Herzensthema sprechen durfte.
Dankeschön. Dank.